Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Ich begrüße heute Gunnar David, ex-InBev, ex-Beiersdorf. Wir sprechen heute über internationale Data Science Projekte aus verschiedenen Ländern. Er hat Erfahrungen gemacht in Indien, in China, in Australien, also mit den Teams zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das wird heute ein ganz, ganz spannendes Thema, vor allem im Kontext auf internationale Teams und welche Erfahrungen er da gemacht hat. Herzlich willkommen, Gunnar.
Ja, René, erstmal ja, danke, dass du mich eingeladen hast auf dem Podcast. Und ich bin ganz begeistert, hier ja einfach ein bisschen von den Erfahrungen zu sprechen, die du gerade schon erwähnt hast. Also ich war relativ expansiv im Ausland und könnte ich vielleicht davon starten, erstmal so von dem Hintergrund. Also ich habe in Deutschland Chemieingenieurswissenschaften studiert und das war im Bachelor so und im Master habe ich das dann auch weiterverfolgt. Also es war auch dann Chemieingenieurswissenschaften, das alles in Hamburg. Und mich hat das ein bisschen gereizt, im Master dann eventuell ein Auslandssemester auch zu machen. Ich habe den Bachelor in der Regelstudienzeit gemacht. Das war recht kompakt. Und es gab eine Möglichkeit, im Master 2014 nach Singapur zu gehen, an die Nanyang Technological University, um da noch mal ein bisschen spezifischer in Chemical and Biomolecular Engineering reinzuschauen. Also so ein bisschen spezifischer steht man die Zelle als Bioraffinerie. Und diese Auslandserfahrung hat mir sehr, sehr stark gefallen. Nicht nur durch das Studium, aber auch interkulturell und weil ich auch ein bisschen mehr Sprachen lernen konnte, sowas wie dann halt Mandarin da, dass ich danach auch mein Studium international abschließen wollte.
Sehr schön. Und dann hast du ja weitergearbeitet, bist dann in die Richtung Data Science weiter, sagen wir mal, reingerutscht oder weiterentwickelt und dann verschiedene Projekte gemacht. Was waren dann die Herausforderungen, die du normalerweise gesehen hast in Data Science Projekten mit internationalen Teams oder vielleicht auch die Vorteile, die man dann gesehen hat bei der Zusammenarbeit?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, wenn man den Sprung macht und im Ausland dann sein Master macht und sich bewirbt, natürlich hat man eine ganz starke Konkurrenz. Man ist natürlich auch im Bewerberpool nochmal in einem anderen Cluster, sage ich mal, einfach weil man Expat ist. Das hat Vor- und Nachteile. Teils kann es sein, dass die Konkurrenz höher ist, sich dann im Arbeitsmarkt durchzusetzen. Das war bei mir in Australien. Aber es kann aber auch Vorteile sein. Man muss aber schauen, dass man als Bewerber, zumindest war es in meinem Fall so, in meiner Erfahrung nach, dass man versucht, so zum Beispiel, dass man eine weitere Sprache spricht als Muttersprache, bei mir ist es Deutsch, dass man das richtig einsetzt und zeigt, okay, ich bringe eine ganz andere Perspektive mit und dadurch kann ich halt auch Vorteile in Teams reinbringen, die gemixt sind oder aber vielleicht auch überdurchschnittlich geprägt sind durch das Land, wo man dann arbeitet. Bei mir war das dann der Fall in Australien.
Ja, für die Bewerbungssituation ist es eher ein Nachteil. Für Unternehmen ist es dann wahrscheinlich von Vorteil. Ich glaube auch, dass in Deutschland ist es eher ein Vorteil für den Arbeitnehmer, dass es einfach einen kleineren Pool an Talenten gibt. Es ändert sich vielleicht auch relativ viel. Es gibt internationale Data Scientists, die nach Deutschland kommen, die in die Uni gehen. Aber ansonsten hat man natürlich so einen geschlossenen Raum, irgendwie so ein bisschen noch geschützten Raum, wenn man Deutsch spricht. Für die Unternehmen ist es dann von Vorteil aus der Sicht, wenn man dann internationalen Raum ist. Man hat dann wirklich internationale Teams, man hat von allen Ländern die Experten, die sich richtig gut auskennen. Was sind dann da so noch die Vorteile von Unternehmenssicht oder vielleicht auch die Herausforderungen, wenn man dann natürlich mit so verschiedenen Teams zusammenarbeitet? Also ein Team sitzt vielleicht in Indien, eins in Türkei, eins in Polen, eins in China, eins in Australien. Da kommen ja bestimmt auch wieder dann neue Herausforderungen hoch. Also auf einer Seite, klar, man findet viel mehr Talente auf dem Markt. Vielleicht sind auch die Gehälter etwas niedriger. Aber man hat natürlich auf der anderen Seite dann neue Herausforderungen.
Ja, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also ich würde sagen, einmal vom Team, also dass er so vom menschlichen, einfach so vom geschäftlichen Alltag. Und dann gibt es den zweiten Aspekt, ist einfach, wie ist sozusagen die Geschäftsinfrastruktur aufgesetzt. Oder heutzutage ist ja das Geschäftsmodell meistens wie ein Schmetterling organisiert, dass man einfach die Firma hat und sehr, sehr viele Dienstleister mit dazu nimmt, um einfach die Kompetenz und sozusagen das Kernangebot der Firma und sagt man mal so schön, Competitive Edge eben halt auch umsetzen zu können. Also wenn man jetzt über das Team spricht, da ist es eben so, dass das unterschiedliche Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern ein ganz anderes Arbeitstemperament haben. Also wenn man zum Beispiel mit Brasilianern zusammenarbeitet und dann die relativ sehr, sehr schnellzügiges Temperament haben und einfach eine andere Art und Weise eben halt haben, wie sie auch ausgebildet sind. Oder auch in Indien zum Beispiel erwartet, dass einfach viel über Deliverables gearbeitet wird, also dass die Arbeitspakete sehr klar formuliert sind. Wo es dann zum Beispiel ist, wenn man mit jemandem aus Australien direkt arbeitet, der braucht dieses strukturierte Paket nicht unbedingt und geht dann, sag ich mal, eigenständig los. Und da gibt es wieder auch Vor- und Nachteile. Also das klingt jetzt so, als wenn sich das, sag ich mal, Inder oder Brasilianer irgendwie einfach machen würden oder so. Das meine ich damit natürlich nicht. Ich meine aber damit, dass man hat halt einfach diese unterschiedlichen Kräfte sozusagen von den einzelnen Gruppen. Das kann man auch immer wieder feststellen. Auch das habe ich festgestellt, wenn ich in Teams gearbeitet habe, die gut gemixt waren, einfach so von den Internationalitäten, kriegt man diese ganzen unterschiedlichen Skillsets halt mit, das ganze Talent, was eben halt in den Ländern so ein bisschen prägnanter ist. Aber man hat auch meistens in der Diversität halt einen Vorteil, einfach weil man sehr, sehr viele Blickwinkel hat. Dann, wenn wir jetzt über Infrastruktur sprechen, also den zweiten Punkt, so das ist manchmal ein bisschen komplizierter. Also ich habe ja in einer Firma gearbeitet, die global aufgestellt ist. Das ist eine sogenannte Fortune 500 Firma, also die ist einmal ja auch sehr sehr erfolgreich auch im Aktienmarkt eben halt vertreten in Amerika. Klassischerweise ist AB InBev eine Firma, die über viele Zusammenführungen gewachsen ist, also die Mergers und Acquisitions. Bedeutet, dass wenn man dann in APAC South, wo ich gearbeitet habe, mit den unterschiedlichen Ländern arbeitet, wo es historisch gesehen diese Mergers und Acquisitions gab und Konsolidierung ist ja mal ein relativ normaler Fall heutzutage, dann hat man unterschiedliche Tech-Stacks. Also die Firmenstruktur ist unterschiedlich aufgestellt. Man hat Hybrid-Clouds, man hat Tech-Stacks, die unterschiedlich sind. Das kann eine Herausforderung sein, weil ich ein Projekt mache und das implementiere in Australien, das ist erfolgreich, aber ich kann es nicht eins zu eins nach Indien zum Beispiel übertragen, weil das diese ganzen Umgebungen einfach komplett anders sind dann.
Ja, sehr, sehr spannender Einblick. Also zum einen klar mit den klar formulierten Arbeitspaketen. Ich glaube, das ist wichtig für internationale Projekte. Klar, sauber strukturieren, dass jeder weiß, was zu tun ist. Das ist ganz wichtig bei Remote-Projekten, international verteilten Projekten. Und auch natürlich, dass wenn man die multidisziplinären Teams hat, dass man dann wirklich jeder seine Stärken einbringt. Der eine macht das lieber, der andere das. Und im Review, im Team kann man dann richtig vorankommen, wenn dann jeder auch seine Vorteile und seine Stärke einbringen kann. Sehr wichtiges Thema. Dann hätte ich nochmal ein anderes, ganz spannendes Thema, was wir zuvor schon mal besprochen hatten, was ich richtig klasse finde und würde mich freuen, wenn du ein bisschen mehr darüber erzählen kannst. Das war ja über die Produktionalisierung der Produkte im Data Science Umfeld. Also es reden viele drüber, man muss Produkte machen, muss es ausrollen. Ich sehe dann oft, okay, eher so den Click and Run oder so ausrollen und wegrennen. Hat einmal ein Data Science Projekt gemacht, hat ein gutes Modell und lässt es dann liegen, schaut nie mehr drauf, ist eher so manchmal ein Trend. Aber du hast erzählt, ihr habt wirklich Produkte gemacht, die dann selbst ausgegliedert wurde in eine Tochterfirma. Das hört sich ja sehr spannend an. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Erfahrung oder ein paar Insights darüber geben.
Ja, ich glaube, der Pionier, sag ich mal, der so im Markt ist, ist, glaube ich, Amazon damit, ja, so, wenn es darum geht. Und ich glaube, in meinem Fall hat auch ABMF als auch Beiersdorf in gewissen Zügen schon angefangen, die Sachen zu adaptieren. Und das waren unterschiedliche Leute, die jeden Analytics-Fall, der umgesetzt wurde, sei es zum Beispiel, ein Finanzdirektor wollte bestimmen, was sind die Finanzflüsse von einem Business-to-Business-Händler, in dem Fall zum Beispiel ein Getränkehandel, also es geht ja um Bier bei AB InBev, dann war die Frage, okay, wie kann man jetzt zum Beispiel diesen Cashflow-Forecast, diese Vorhersage, als Produkt sozusagen formulieren? Bedeutet, man hat unterschiedliche Stakeholder aus dem Finanzbereich, aus dem Analytikbereich, Digitalbereich, die letztendlich dazu beitragen können, dieses Produkt zu modellieren. Und das kann man dann so sehen wie in so einem Produkt Flywheel. Also, dass man kontinuierlich einfach immer wieder das Feedback eben von den ganzen Stakeholdern mit einsammelt, während man dann in der Hinterstube sozusagen mit seinen Data Engineers, dann Data Scientists, Data Analysts eben das Produkt baut, so dass es funktional ist. Ich hatte dann immer einen Ansatz und gesagt, okay, der Finanzdirektor jetzt mit dem Beispiel, dem Finanzvorhersagemodell, wir müssen 3x3, müssen wir dem Finanzdirektor Wert leisten. Bedeutet 3x3 Wochen und nicht mehr. Und es gibt kurzkettige, sag ich mal, angebundene Meetings und innerhalb des Teams, des Entwicklungsteams gibt es dann halt Sprints. Und die Sprints waren dann halt 3x3. Und das war halt, um ein minimales Produkt zu gewährleisten, was schon zum Beispiel Kosten einsparen kann bei den größten Accounts, bei den größten Bierwarenhändlern in dem Fall. Und in der Reise sammelt man dann immer fortwährend Tickets ein. Und das ist der zweite Fall. Also es gibt dann dieses Vorhersagemodell als Produkt, aber dann eben auch das Ticketing, also wie man letztendlich die ganzen Stories oder eben halt Anforderungen für das Produkt aufnimmt. Der Prozess als solche ist sozusagen, welche Plattform benutzen wir? Nutzen wir Jira? Nutzen wir Teams? Das ist nicht das Beste dafür, aber man nimmt das, was man hat. Die Frage ist aber halt nur, wie können wir das jetzt als Prozess beschreiben? Und der Prozess als solches ist auch ein Produkt. Bedeutet, da können wir auch immer natürlicherweise verbessern. Und da kann ich dann auf einmal neue Stakeholder mit reinziehen. Ich kann mein Team benutzen. Ich kann aber auch zum Beispiel jemanden benutzen, der ausgebildet ist in Six Sigma, Black Belts zum Beispiel, für kontinuierliche Verbesserung. Ich könnte jemanden benutzen in HR, der sich gut auskennt, eben halt mit den Digitalplattformen und die vielleicht schon mal so einen Prozess gemacht haben. Und genau, das ist halt die Idee dabei.
Ja, also hört sich jetzt so an, klar, man stellt ein Model, man macht es relativ schnell und normalerweise ist ja auch in der Praxis, also wichtig, oder die Wichtigkeit, wie es sich anhört, ist, dass der Fokus auf dem Prozess liegt und auch dem Außenrum, die ganzen Flywheel. Und wie sieht denn dann so ein Team aus oder wie viel Prozent ist dann eigentlich das Data Science oder wie viele Data Scientists sind denn dann in einem Team oder ist das dann, oder wie ist das dann zusammengesetzt, dass man da erfolgreich dann auch das Produkt rausbringt am Ende?
Ja, so von der sozusagen Lieferkette, wenn man das so nennen darf, ist es so, dass es gibt ja diese, sagen wir ein bisschen willkürlich aufgestellte Regel, 80% ist Data Engineering Arbeit und dann 20% der Rest. Das ist nicht so ganz richtig, glaube ich. Also meine Erfahrung ist es halt schon so, dass sehr viel Arbeit und Zeit im Stakeholder Management, Projektmanagement investiert ist. Das wird teils eben halt auch durch dann den Data Analyst manchmal gemacht, aber der fungiert dann als Business Analyst, weil es gibt manchmal halt einfach die Rolle des Business Analysten klassisch nicht in so einer Aufstellung. Und ja, da ist halt auch ein relativ hoher Augenmerk, also diese Pflege mit dem letztendlich dem Endcustomer, der Endkunde, der das annimmt, das ist eben großer Zeitanteil. Aber die technische Umsetzung, wirklich die, wo viele Hard Skills benutzt werden, das ist eben im Data Engineering Bereich. Also um nochmal ganz klar nochmal die Pipeline so darzustellen. Also die Data Engineers, sage ich mal, müssen ja mit bestimmten Schemern aus den Datenbanken oder auch mit CSV-Files die Sachen zusammenmergen oder sowas. Also letztendlich die Daten vorbereiten, aber auch eben halt nachhaltig zur Verfügung zu stellen können. Und da ist auch wieder ein Prozess, sie müssen halt eine Datenpipeline bauen und nicht unbedingt, dass das immer ein sehr, sehr stark manuell getriebener Prozess ist. Am Anfang ist es manuell, dann häufig wird es Batch, dann wird es standardisiert, es gibt einen Data-Katalog oder Audit, eine Anfrage, die erfüllt werden muss. Sowas haben wir dann zum Beispiel bei AB InBev auch in die ganzen einzelnen Länder für ein Modell oder Use Case geschickt. Und später im Prozess sollte es aber eben halt eine kontinuierliche Datenpipeline sein über SQL angeschlossen in einem Cloud, einfach in in der Cloud. Und der nächste Abschnitt wäre dann eben, wenn die Daten sauber vorstrukturiert sind, dass der Data Analyst diese Daten annimmt und eben halt Statistik anwendet. Ich glaube, dieser Teil, und da geht man dann halt rein von dem Modell, was Gartner auch geprägt hat, deskriptive, diagnostische, prädiktive, preskriptive Analytik. Also deskriptiv bedeutet, dass der Data Analyst wirklich rudimentär Statistik betreibt auf den Daten und die Daten tiefgehend versteht. Dann kommt der diagnostische Teil, der wird immer gerne mal übersprungen. Also das ist eigentlich die Feststellung von Kausalität. Also warum und welche Effekte sozusagen hatten Einfluss auf meine Zielvariable. Bei dem Finanzvorhersagemodell war es dann eben zum Beispiel die Größe des Händlers, und da kann man unterschiedliche Features dann nehmen, aber das kann man über Kausalität dann bewerten. Aber in der Industrie ist es praktisch so, dass die meistens über Korrelation machen. Also die bleiben halt in dieser deskriptiven Analyse hängen und begnügen sich mit Korrelation, aber Korrelation ist eben halt nicht Kausation. Und der nächste Schritt wäre dann halt, dass diese Daten eben zu dem Data Scientist gegeben werden, der dann ein prädiktives Modell baut. Bei dem Finanzvorhersagemodell ist es dann letztendlich ein Cashflow-Forecasting-Modell, also ein Zeitreihenmodell. Das Einfachste, was wir kennen, ist eine lineare Regression. Aber da kann man natürlich auch kompliziertere Vorhersagemodelle nehmen. Und da ist es aber eben so, dass das jetzt eine Pipeline ist, so Data Engineering, Data Analyst, Data Scientist. Und dann wird es aber eben auch an den Endkunden gegeben und geguckt, dass auch wirklich Wertschöpfung bestrieben werden kann. Wenn jetzt so ein prädiktives Modell gebaut wurde, kann es eben halt sein, wenn diese Pipeline im besten Fall besteht, dass es eben halt auch Data Drift gibt. Bedeutet, dass die Daten sich verschieben und dann ist oftmals ein Modell, was sehr, sehr genaue Vorhersagemöglichkeiten hatte, was eventuell auch ein Bias hat, funktioniert dann gar nicht mehr. Und das kann man eben vermeiden, wenn man in der Diagnostik eben, wenn sich der Analyst mit Kausation zum Beispiel beschäftigt.
Ja, sehr spannendes Beispiel. Also es ist auch immer wieder, was ich meinen Studierenden sage, okay, Korrelation ist nicht alles. Als Beispiel, ihr müsst Kausation machen, deswegen seid ihr hier, deswegen macht ihr Forschung. Da gibt es dann auch immer diese Spurious Correlation Seite, kann ich jedem empfehlen, mal zu googeln, reinzuschauen. Dann sieht man halt auch die Anzahl der Filme, in denen Nicolas Cage mitspielt, hat eine Korrelation mit der Anzahl der Personen, die in den USA in Swimmingpools ertrunken sind. Also gibt es wirklich so spannende Beispiele, dass man eine Korrelation eigentlich mit fast allem Sinnlosen machen kann, er muss halt wirklich die Kausalität bestimmen, warum was ist, und auch mit dem Data-Drift natürlich aufpassen. Ich kenne es auch oft, wie du schon gesagt hast, oder wie wir es gesagt hatten, dass am Anfang Projekte sind Data Scientists, sind vielleicht 2, 3, ein ganzes Team, die machen ein Projekt und dann müssen die weitermachen, das Produkt. Werden dann plötzlich zum Business Analyst, werden dann das, und das ist so ein bisschen auch der Sprung, wo oft unterschätzt wird, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt die Analyse, machen wir mal schnell ein Produkt, aber dann ist es wirklich ein großer Sprung, man braucht dann wirklich die Personen, die mit der Domain, mit dem Fachbereich reden, man braucht dann die Engineers, man braucht die Pipeline, das sind dann MLOps-Engineers, um alles aufzusetzen, und ganz am Ende oder ganz am Ende, aber bei dem Model Monitoring muss man überwachen, ist da ein Data Drift? Man kann es nicht einfach weggehen und lässt das Modell einfach vor sich hinlaufen, sondern man muss es ja überwachen, wenn Data Drift kommt, wenn Corona ist und wenn ein Online-Shop und plötzlich verändert sich das Kaufverhalten, es läuft noch das alte Modell, dann macht die ganze Konkurrenz Umsatz. Und weil sie schnell ihr Modell angepasst haben, weil sie gemerkt haben, hier ist ein Data Drift, anderes Verhalten, das sind da die wichtigen Punkte. Ja, sehr spannendes Thema. Kannst du auch einen Use Case sagen, einen Anwendungsfall, den du gemacht hast? Was war so dein spannendster bisher?
Also gerne, also auf jeden Fall kann ich gleich über einen ziemlich spannenden Fall reden. Es geht um Kundenakquisition, den ich auch in unterschiedlichen Ländern sehr, sehr stark die ich eingesetzt habe, implementiert habe, aber auch über die Zeit, wo ich bei ABM war, da in Asien immer weiter ausgebaut habe, dann sehr händisch. Aber bevor ich da drauf eingehe, vielleicht nochmal zu dem letzten Punkt. Ich glaube, es gibt eben diese Pipeline, die du schon erwähnt hattest. Aber ich glaube, wenn man jetzt einfach nochmal aus der Perspektive von einem jemand, der aus dem Master zum Beispiel jetzt gerade den Abschluss hatte und jetzt neu in der Arbeit ist und der erfährt jetzt so eine Pipeline und da passieren so viele Sachen. Passiert häufig, was ich gesehen habe in meiner Erfahrung auch, wie ich halt diese kleinen Teams betreut habe, dann in diesen einzelnen Ländern, dass die Leute sich dann komplett verlieren. Sie sind dann weg. Also sind kopfmäßig einfach sehr stark in genau ihrem Bereich beschäftigt, aber haben dann einfach den Kunden irgendwann vergessen. Also das kann halt ganz häufig passieren. Und meiner Erfahrung nach, das, was ich gesehen habe, was gut funktioniert, ist eben, dass man sich überlegt, okay, was möchte ich eigentlich in meiner Entwicklung aus dem Projekt sozusagen rausbekommen und was für einen Mehrwert kann ich dann zum Beispiel der Firma leisten? Grundsätzlich erstmal zum Kunden, aber wie ist das eigentlich auch verankert in einem Gewinn- und Verluststatement von der Firma? Also, dass man einmal sich das komplett mal so ein bisschen überlegt. Aber dann eben halt, was will ich aus dem Projekt rausbekommen? Ist eben Hard Skills, Soft Skills und wie kann ich das sozusagen leiten für mich? Und da hatten beide, also ABMBEV als auch Bayersoft, ganz gute Ansätze. Die haben eben sogenannte Exzellenzprogramme geschrieben, also Best-Practice-Programme für sich geschrieben. Und ich glaube, wenn man da selbst dann als Student zum Beispiel neu reinkommt und jetzt arbeitstätig ist und als Data Analyst zum Beispiel beschäftigt ist, das war ich auch irgendwann mal, dann ist es echt ganz cool oder gut, dass man sich überlegt, wie kann ich dazu beitragen? Und das ist auch so, dass man während des Projekts eben genau wieder dieses Produktdenken geht, sagt, okay, was ist jetzt hier eigentlich Best Practice? Manchmal hat man keine Zeit dafür, das umzusetzen. Nichtsdestotrotz kann man es niederschreiben in so einer Art, ich würde es mal sagen, der Begriff kommt zwar, glaube ich, von jemandem von YouTube, das habe ich jetzt mal ausgeborgt, aber ein Brag-Document, also ein Dokument, mit dem man angeben kann. In dem Fall dient es sozusagen, das sind Zweizeiler, die man sich einfach irgendwo sag mal, auf Google Notes oder auf irgendeiner Notiz aufschreibt, wo es digital verfestigt ist, am besten in der Cloud, dann in dem Fall geschäftlich natürlich. Und wenn der Fall dann kommt, wo man es einsetzen kann, verfasst man das als Standard Operational Procedure oder eben halt als Best Practice Klausel und bringt das ein in so ein Manuskript. Und das Manuskript wird dann meistens im Business-Zyklus irgendwann verabschiedet, einmal im Jahr. Und da hat man sich dann eingebracht und das ist ganz toll, wenn man eben halt diese Sachen kontinuierlich für die Firma aufschreibt, aber man kann diese Sachen auch für seinen Lebenslauf sehr, sehr gut benutzen. Und ja, das war nur der Nachtrag. Also
ja, sehr, sehr spannender Einwand. Also ich sehe es auch wieder, dass man sich oft verzettelt, vor allem Data Science, oder wenn jemand frisch von der Universität kommt, er ist noch irgendwie ein Code drin oder eine Zeile passt nicht oder da passt irgendwie was nicht und sitzt dann zwei Tage dran, irgendein Problem vielleicht zu fixen. Wenn jetzt gerade keiner nachschaut, was es ist, dass man das große Big Picture da sieht. Wie sieht es dann aus? Hast du ein Beispiel dazu mit den Google Notes oder was wird man dann aufschreiben in diesem Excellence-Programm? Also ist dann praktisch ein Dokument, wo alle, die komplette Firma, jeder seinen Fünfzeiler dann reinbringt, auf das muss man achten, das ist das Wichtigste, das habe ich gelernt. Hast du da ein Beispiel für so ein Note, was man schreiben könnte? Oder?
Also grundsätzlich, was ich bei ABMF so kannte, ist, dass jede einzelne Abteilung schon mal eine eigene Sektion hat und dann gibt es in der einzelnen Abteilung noch eben halt diese funktionellen Unterbereiche und in diesem funktionellen Bereich gab es eben Ownership, also das war halt uns überlassen, in Data Analytics and Innovation, so hieß der Funktionsbereich, da in Australien und dann auch später in China, das war uns überlassen, das zu pflegen. Und genau, das Beispiel ist zum Beispiel, vom Gartner-Institut gibt es eben dieses Standardrichtwerk, was ist deskriptive Analytik, da gibt es einen ganzen Absatz dazu, das ist sehr gut ausbeschrieben und das ist ein sehr gutes Rahmenwerk. Das ist zum Beispiel eins, was zum Beispiel dann reingenommen werden kann. Das wäre ein großer Block. Ja. Aber dann zum Beispiel auch, wir hatten mal eine Aufgabe, also das ist eigentlich auch eine Aufgabe, die immer jährlich stattfindet, aber die kann man immer wieder ganz anders machen, aber es ist halt gut, wenn man immer eine Standardisierung halt dafür entwickelt. Was ich meine, ist die Bewertung von, okay, wir sammeln es über alle Departments, Sales, Marketing, Finanz und so weiter. Alle Use Cases, die Top 3 von jedem Managing Director und wollen die einmal raten. Also sozusagen, sind die machbar? Kann man sie umsetzen sozusagen in der Firma? Dann die Frage, was für ein ROI, also was für einen Mehrwert hat das eigentlich? Das ist ganz schwierig manchmal abzuschätzen. Und das wurde auch immer gemacht, um dann letztendlich auch den Plan für das Jahr halt festzulegen. Aber da haben wir dann zum Beispiel auch Standardisierung entwickelt, welche Dimensionen wir für so ein Audit dann halt letztendlich entwickeln und haben das dann auch niedergeschrieben. Also da würde man dann zwei Zeiler schreiben, okay, warum hat man diese Dimensionen gewählt? Was hat man für Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit? Und deshalb sollte eben halt standardmäßig als Standard Operational Procedure das so und so gemacht werden. Und auch, das ist auch eine Sache, man sollte seine Projekte irgendwie clustern. Also wenn man eine globale Organisation hat, wir haben ja darüber geredet, dass es manchmal schwierig ist, international zu arbeiten, da sollte man dann gucken, okay, wo gibt es den größten gemeinsamen Nenner an reifen Projekten, die zum Beispiel in Amerika passiert sind, aber die ich auch nach Australien verpflanzen kann und implementieren kann mit relativ wenigem Aufwand. Die sollten halt in einem Bucket sein, in einer Klasse sein. Dann eine Klasse von Scaling-Projekten zum Beispiel, die aber dann spezifisch nur für die Region funktionieren. Und dann vielleicht ein Teil für explorative Projekte, um einfach nochmal auch spezifisch für die Region einen Mehrwert rauszuziehen. Also genau, das sind so Sachen, die man dann so ein Dokument halt reinbringen könnte.
Ja, sehr schön. Also sehr gute Beispiele. Man kann ich auch nur jedem empfehlen, dass er sein nicht sich verzettelt, sondern das Big Picture hält, Best Practices lernen und muss natürlich auch immer wieder dann die Dokumente anschauen. Sehr schön, danke dazu und dann kommen wir jetzt nochmal zum nächsten spannenden Teil, also heute so viele spannende Themen, zum nächsten spannenden Thema über einen Use Case, den du vielleicht vorstellen kannst, der dir gut gefallen hat.
Ja, also ich hatte das schon angedeutet, das war ein Fall, wo es darum ging, Kundenakquisition eben halt die zu digitalisieren, aber auch eben mit Machine Learning zu hinterlegen. Und es ist halt einfach so, dass eine Consumer-Güter-Firma, wie zum Beispiel Beiersdorf, die hat dann ja dann Bier, oder auch Beiersdorf kauft dann letztendlich verschiedene Cremeprodukte, dass die natürlich relativ hohen Bedarf haben, sag ich mal, im Verkauf eben neue Absatzmöglichkeiten zu finden. Das Budget ist meistens sehr extrem groß im Marketingbereich, aber auch im Sales-Bereich. Das sind sozusagen die Budgets, die bei Consumer-Güterfirmen am größten ist. Sprich, der Fokus ist sehr, sehr hoch da drauf. Und ich habe bei ABIMBIF mich dann beschäftigt, eben ein reifes Projekt, ein Kundenakquisitionsmodell in Australien umzusetzen, als auch in Indien umzusetzen. Das Modell wurde schon getestet und geprüft in Amerika. Das war eine andere Zone, da habe ich mit dem Zonendirektor zusammengearbeitet. Aber das musste dann halt letztendlich abgewandelt werden so ein bisschen. Und das war eine ganz spannende Herausforderung. Auch später habe ich das gleiche Projekt dann in China gemacht. Und da kann ich jetzt ein bisschen eintauchen vielleicht. Also grundsätzlich, das Projekt hat geguckt, was haben wir als Kundenstamm an unterschiedlichen Kunden und welche Absätze haben wir. Die Frage ist dann jetzt zum Beispiel in Australien, was ist eigentlich das gesamte Kundenuniversum? Also wie können wir das feststellen, was ist sozusagen Diskrepanz, welche Leads können wir noch erstellen? Die dritte Frage dann, okay, wenn wir jetzt Leads erstellt haben und das herausgefunden haben, wie können wir das, wie können wir die priorisieren? Und am besten, wie können wir das alles automatisieren? Also das ist das Produkt. Also der erste Schritt war dann eben einfach sich unterschiedliche Websites anzuschauen, wo Kunden, die zum Beispiel Bier verkaufen, gelistet sind und letztendlich lukrativ sind vielleicht. Und da gab es ganz viele unterschiedliche Websites und diese Daten sollten halt akquiriert wurden. Man ist dann an die einzelne Website halt herangetreten, gab es Unterschiede wie Zomato oder andere Webseiten und hat letztendlich teils die API halt angefragt, halt da letztendlich ein vertragliches Agreement gefunden halt mit den einzelnen Anbietern und hat sich die Daten da letztendlich abgesaugt. Oder man hat, nicht Mann, also ich, habe dann Roboter gebaut auf UiPath, ist eine Automatisierungssoftware, die letztendlich dann, diese Roboter sind dann gesetzt und laufen dann einmal im 24-Stunden-Zyklus dann auf diese Seiten und ziehen dann letztendlich die ganzen Produktinformationen in eine Datenbank und packen das dann in eine Datenbank, also in die Cloud. So, wenn man das jetzt hat, den Kundenstamm und dann diese ganzen Daten, was macht man damit? Die kann man erstmal zusammenführen und sieht dann erstmal grundsätzlich, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Logikdiagramm oder Venn-Diagramm, hat dann einen Kreis und noch einen Kreis und sieht dann halt, okay, das ist der Anteil an Kunden, die ich schon bediene im Land, Australien zum Beispiel, und das sind eben halt die, die ich noch nicht bediene. Dadurch, dass man weiß, was man bei seinen eigenen Kunden an Volumen von Produkt halt treibt, kann man das dann mit einem Clustering-Algorithmus, also klassischerweise dann halt matchen. Im Bierfall, also wenn man jetzt ein Getränk hat oder sowas, hätte man dann zum Beispiel High Volume, Middle Volume, Low Volume. Also man hat dann drei Klassen und kann das letztendlich mit so Klassifikation einmal dann so matchen. Der zweite Prioritätsfaktor ist so, ja, wir haben das so genannt, also wie einflussreich letztendlich der Lead ist. Und da haben wir einmal die Position genommen, wo sitzt der? Sitzt es zum Beispiel in der Barstraße oder ist das irgendwo sozusagen total peripher? Welche Sternbewertung gibt es hier? Was ist das Sentiment dieser Bar? Also was sagen die Leute sozusagen darüber? Diese ganzen Sachen wurden halt zusammengezogen in einen Index und das war dann sozusagen der Einflussfaktor oder Impactfaktor. Und dann mit dieser Priorisierung, die wurde dann an das Tech-Sales-Team gegeben und wurde dann letztendlich als Leadliste im CRM benutzt und wurde dann weiter runtergegeben und abgearbeitet. Da gab es dann auch nochmal verschiedene Schnittstellen, die halt automatisiert werden konnten. Und genau, das ist jetzt vielleicht zu detailliert, da gehe ich vielleicht jetzt nicht drauf ein. Das war aber interessant, was interessant war. Es war in Australien relativ klar, wie dieser Ansatz sozusagen zu fahren war. Aber wir haben das Projekt zum Beispiel auch in Vietnam gemacht. Und in Vietnam haben wir einfach von der Datenlage relativ schlechte Drittdaten bekommen. Und der Kundenstamm war zwar da, aber man konnte sich sozusagen nur reinnesteln sozusagen in unterschiedliche Städte und sehen, dass es unterschiedliche Leads gibt, wo man vielleicht Absatz generieren kann. Aber man konnte halt die ganze Leadliste nicht bestätigen. Man hat also viele sogenannte Blindspots. Und man kann sich halt vorstellen, dass man in eine Stadt reinnestelt und dann eben halt verschiedene Stellen findet in der Stadt, wo man sogenannte Hotspots auslegt. Also man geht halt über diese Strategie von diesen Drittdaten hinaus und hat dann auch ein bisschen, wie man so schön sagt, human in the loop. Also man hat auch Mitarbeiter, die dann vor Ort natürlich letztendlich Präsentationen geben und letztendlich einen Pitch machen. Sales Pitch für die einzelnen Bars zum Beispiel, um die zu überzeugen. Letztendlich dann mit AB InBev zu handeln. Und der checkt dann auch unterschiedlich andere Bars sozusagen in diesem Hotspot ab. Und man kriegt aber so langsam irgendwann rein quantitativ ein Gefühl, wo gibt es eben halt sehr, sehr viele Bars und kann sich das dann auch nochmal in seiner Kundenliste, in diesen Leadlisten halt dann errechnen. Und genau, das sind so ein paar Beispiele, die interessant sind.
Ja, sehr schönes Beispiel. Also, dass man dann in Vietnam clustern kann, wo sind die meisten Bars vielleicht an Social Media Posts, wo gerade eine Party ist. Das ändert sich vielleicht auch sehr dynamisch. Dieses Jahr ist es hier, nächstes Jahr ist es da, kann es dynamisch erkennen und sieht dann, hier sind viele Bars, Partys. Man sieht, wir haben sogar keinen Budweiser verkauft in dieser Gegend, trinken die alle nur Heineken und dann schickt man hier eine Salesperson hin, wo Werbung für Budweiser macht und sind dann wahrscheinlich auch schneller vielleicht als Heineken und kann es dann da vermarkten. Das ist dann der Business Value. Wirklich ein sehr schönes Beispiel.
Da gibt es auch vielleicht so ein Caveat, also als ich in China das Projekt umgesetzt habe, das ist auch genauso schwierig, man nestelt sich durch, es ist manchmal diffus, es gibt auch Probleme, dass Distributeure teils Macht haben über ganz viele Bars, also es gibt Kartelle, wo unterschiedliche Bars abgesägt werden, wenn zum Beispiel der Distributeur eben nicht aber irgendwie dann handeln möchte und selbst wenn man die Leads hat, sind sie halt nicht verfügbar. Also das sind Schwierigkeiten. Aber was eben ganz interessant war, wir haben das Projekt dann angefangen und hatten uns das Universum aufgebaut und festgestellt, dass Tibet eine ganz starke Hochburg ist für Budweiser. Und haben uns gefragt, warum ist das so? Und das liegt daran eben, weil die Budweiser-Flasche ist eben halt rot. Und rot ist generell in China eine Farbe, die mit gutem Glück eben halt verbunden ist und Kraft. Und genau, hat auch noch einen religiösen Aspekt in Tibet. Da wird halt die Farbe Rot auch viel, viel benutzt. Und das war der Grund, aber es war halt doch schon ziemlich erstaunlich, als wir das so festgestellt haben.
Spannend. Und da sind wir auch wieder zurück bei der Kausalität und nicht nur bei der Korrelation. So schließt sich dann der Kreis. Sehr schöne Beispiele. Ja, die Zeit ist auch, sind wir schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde sagen, wir können das auch noch abschließen. Noch ein paar Tipps für Data Science Anfänger oder für Projektmanager. Was würdest du da noch mitgeben? Ein bis drei Tipps, die wirklich wichtig sind.
Ja, also grundsätzlich glaube ich, wenn man relativ jung vielleicht zum Beispiel noch ist und jetzt gerade eine Karriere einfach in diesen drei Sparten, also zum Beispiel dann Data Analytics, also Data Engineering, Data Analytics oder Data Science irgendwie angefangen hat, ist es so, glaube ich, dass man natürlich ein bisschen verstehen muss, wie das allgemein im Geschäft funktioniert. Man möchte sich natürlich auch aufstellen, aber eben halt, ich glaube, für sich selbst einen Anspruch zu haben, zu sagen, was für Hard Skills und Soft Skills möchte ich eigentlich lernen, sich zu überlegen, was für Qualifikationen und vielleicht weitere Zertifikate möchte ich selber für mich treiben, die teils aber auch nicht durch die Firma in Learning and Development Programme unbedingt direkt angeboten werden. Vielleicht ist man sozusagen der Pionier, vielleicht macht man selber eben Zertifikate, hat sie dann gemacht, hat vielleicht eventuell geringfügig ein bisschen Geld investiert und danach eventuell aus Firmen, also aus der Personalabteilung die dann aufmerksam werden auf sowas und sagen, wow, das ist ja echt richtig ganz interessanter Skill und der ganze Kurs war gut und ich kriege sehr positive Rückmeldungen. Und da war man dann sozusagen selber der Zünder. Ich glaube, wenn man das einfach so für sich selbst einfach feststellt, dann hat man mehr Autonomie über seine ja, Karriere, aber auch über sein Glück. Also man hat viel mehr Spaß bei der Arbeit. Und das Zweite ist eben, sich auch sagen wir, über die Firma, über den Arbeitsplatz hinaus auch zu ja, mit anderen Sachen auch noch weiter zu beschäftigen, nicht ablenken von der Arbeit, aber eben halt sich weitergehend mit der übergeordneten Data Science, Analytics, Data Engineering Community zu vernetzen. Sei es, dass man Universitätskooperationen einbindet, Hackathons treibt. Man ist ja vielleicht gerade von der Uni hergekommen. Solche Sachen sind super, weil man intern bei der Firma eben Use Cases, die man zum Beispiel versucht zu entdecken, schnell validieren kann, wenn man 30 Studenten hat auf einmal von der Hochschule wie bei dir, René. Also, und das sind ganz gute Win-Win-Situationen, ja. Und man selbst gibt halt den Studenten von der Universität Einblicke, auch noch einen Geschäftskontakt. Und das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann vielleicht noch darüber hinaus, also wir sprechen ja auch über die Dachregion und man kann sich auch ein bisschen darüber bewusst sein, dass es relativ hohe ethische Standards gibt. Also die EU, also auch der Dachraum, sage ich mal, treibt weltweit eigentlich AI-Ethik-Standards. Die pionieren da viele, viele Sachen, als auch natürlich im Datenschutz. Und das sind starke Standortvorteile. Ich glaube, wenn man sich da darüber bewusst ist und versucht, okay, was für eine Rolle habe ich da eigentlich oder wie, was denke ich eigentlich über das ganze Thema? Das ist eben halt sehr, 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 sehr spannend und kann halt noch einen weiteren Horizont sozusagen über die Arbeit hinauslegen und das kann einen noch zusätzlich motivieren oder ein bisschen, ich will jetzt nicht ein englisches Wort nehmen, aber Purpose, also Sinn geben, das Sinnstiften eben halt dann in den Horizont zu schauen und bei der Arbeit sich aktiv einzubringen und diesen Horizont halt nicht zu vergessen.
Ja, sehr schön. Da könnte man schon wieder einen neuen Podcast starten über Datenschutz, Purpose im Data Science Bereich, Ethical Aspekte, Wettbewerbsvorteile in Europa. Aber Zeit ist leider um. Wir können vielleicht nochmal einen Termin ausmachen irgendwann über Purpose in AI, Standortvorteil in Deutschland. Einen Punkt möchte ich gerne noch erwähnen, auch mit den Selbstzertifikate suchen. Ich glaube, das muss ja auch nicht unbedingt teuer sein. Wenn man oft über die Firma bucht, ist es oft wesentlich teurer, die ganzen Zertifikate. Wenn man vielleicht recherchiert, kommt man vielleicht auch an preiswertere ran oder Kurse. Gibt es im Internet auch schon einige, wo wirklich erschwinglich sind. Ich glaube, das ist mehr die Zeit, die man dann investiert, in, ja, wenn man selber Zertifikate und Kurse macht, anstatt der Preis, wenn man da, glaube ich, richtig recherchiert. Aber wie schon gesagt hast, also der Mehrwert, den man dann kriegt, das ist ja nicht, ist ja investierte Zeit in sich selbst. Ja, sehr schöne Punkte. Dann vielen Dank, Gunnar, für deine Teilnahme. War sehr spannende Aspekte, die wir heute besprochen haben. Sehr vielseitig in allen Bereichen. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, es ist private Meinung und nicht irgendwelche Firmenthemen, sondern dass jeder Teilnehmer im Podcast ist, stellt hier seine private Meinung dar. Also nochmal vielen Dank, Gunnar, für die Teilnahme und den spannenden Podcast.
Ja, ich muss mich bedanken. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, René.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.